ARD Sounds.
Der Fall Colleen Fernandes, was die Bundesregierung jetzt gegen digitale Gewalt plant.
Machtwechsel. CDU gewinnt Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.
Und wie Supermärkte bei der Parkplatznot in Städten helfen können.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Frühling, es ist Montag. Hallo, lieber 23. März.
Wir sind Marlies Schaum und Sebastian Trepper. Hello, hello. In Berlin haben gestern wirklich tausende Menschen gegen digitale, sexualisierte Gewalt demonstriert. Also gegen das, was die Schauspielerin Colleen Fernandes erlebt hat. Wir haben da hier am Freitag schon drüber gesprochen. Colleen Fernandes wirft ja ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor, dass er jahrelang Fake-Profile in ihrem Namen erstellt habe. Profile mit pornografischen Inhalten, Sex-Chats in ihrem Namen und so weiter. Er soll gefälschte, sexualisierte Videos, sogenannte Deepfakes, über sie verbreitet haben. Für Ulmen gilt erstmal die Unschuldsvermutung, aber auf die Veröffentlichungen von Fernandes hat selbst Bundesjustizministerin Hubig reagiert. Sie sagt, sie will noch diese Woche einen Entwurf für ein Gesetz vorlegen, das es leichter machen soll, juristisch gegen diese Art von digitaler Gewalt vorzugehen.
Weil gegen das, was Colleen Fernandes erlebt hat, kann man in Deutschland bis jetzt nicht mal ebenso Anzeige erstatten. Deshalb hat sie das auch in Spanien gemacht. Sie hat dort einen Wohnsitz. Seit 2022 gibt es in Spanien ein Gesetz, das sich explizit auf digitale sexuelle Gewalt und nicht einvernehmliche Pornografie bezieht. Auch Catcalling ist in Spanien schon längst strafbar, also verbale sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit. In Deutschland bis jetzt nicht und auch die Rechtslage bei digitaler Gewalt hat noch ziemliche Lücken. Das sagt auch Colleen Fernandes.
Mir ist einfach wichtig, darauf hinzuweisen, welche gesetzlichen Schutzlücken es gibt. Ich habe selbst Erfahrung damit gemacht, dass man das Thema zur Anzeige bringt, diese Anzeige nicht weiter verfolgt wird, das ganze Thema relativ schnell fallen gelassen wird. Also ich habe selbst Erfahrungen mit dem Justizversagen gemacht.
Tatsächlich können solche Deepfakes bis jetzt nicht als sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung bestraft werden, weil es für diese Tatbestände einen direkten körperlichen Kontakt gegeben haben muss.
Wenn also ein sexueller Missbrauch rein auf der virtuellen Ebene stattfindet, dann können einfach die bisherigen Paragraphen, die in unseren Gesetzbüchern so stehen, nicht angewendet werden. Die Verletzung des Intimbereichs, zum Beispiel durch Bildaufnahmen, steht zwar im Strafgesetzbuch, also die steht unter Strafe, aber eben nur Bildaufnahmen, sowas wie Fotos und Videos. Ob das jetzt aber auch künstlich gefertigte Bildnisse wie diese Deepfakes einschließt, das ist umstritten unter Juristen, ist auch noch nicht abschließend geklärt. Denn bei den Deepfakes ist ja nichts in dem Sinne aufgenommen worden, sondern eine künstliche Intelligenz hat diese Bilder ja generiert.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat jetzt angekündigt, dass man in Zukunft mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden kann, wenn man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gefälschte Aufnahmen eines anderen Menschen erstellt. Der Gesetzentwurf dazu liegt unseren Kollegen vom ARD-Hauptstadtstudio vor. Das Herstellen, Teilen und Verbreiten von pornografischen Deepfakes soll demnächst unter Strafe gestellt werden.
Es soll auch leichter werden mit dem neuen Gesetz, dass man herausfinden kann, wer denn hinter einer IP-Adresse steckt, also hinter dieser digitalen Adresse, über die die Inhalte verbreitet werden. Dann könnte man in Zukunft auch so eine Account-Sperrung leichter beantragen, gerichtlich anordnen lassen. Und wenn es einen sehr starken Anfangsverdacht geben sollte, dann soll es in Zukunft auch möglich sein, dass zum Beispiel die Computer der beschuldigten Personen dann durchsucht werden.
Die Justizministerin geht davon aus, dass digitale Gewalt viele Menschen betrifft. Es gibt keine offizielle Statistik dazu, aber Bundeskriminalamt und Familienministerium haben eine sogenannte Dunkelfeldstudie dazu veröffentlicht. Sie gehen davon aus, dass jede 5. Frau und jeder 7. Mann in den vergangenen 5 Jahren von digitaler Gewalt betroffen waren.
So, und jetzt soll diese Woche schon der Entwurf für das neue Gesetz gegen digitale Gewalt kommen, also vorgelegt werden. Das beobachten wir mal, ob das wirklich so schnell geht. Dieser Entwurf, der wird dann innerhalb der Regierung erstmal beraten, ne? Der muss auch noch durch den Bundestag, klar, und den Bundesrat. Es könnte also insgesamt noch einige Monate dauern, bis das neue Gesetz kommt. Dass das überhaupt kommt, das ist allerdings sehr wahrscheinlich, denn es gibt wirklich parteiübergreifend viel Zustimmung dafür.
Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben gestern einen neuen Landtag gewählt und die CDU hat mit klarem Vorsprung die meisten Stimmen bekommen.
Mich freut, dass die CDU das gewonnen hat. Ich finde es schrecklich, dass die AfD 20% bekommen hat. Muss man abwarten, wie sich das so weiterentwickelt.
Ich bin froh, dass es eine stabile große Mitte gibt. AfD hätte ein bisschen weniger haben können. Die Grünen waren ja noch nie so groß in Rheinland-Pfalz, aber ich finde ein Wahlergebnis erstmal im Sinne der Demokratie und das freut mich.
Ich hoffe, dass SPD und CDU konstruktiv zusammenarbeiten und endlich ihre Klientelpolitik aufgeben.
Ich finde es ein bisschen schade, dass der Alexander Schweizer jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr die gleiche Position einnehmen kann. Ich hätte mich für ihn gefreut, wenn das so weitergelaufen wäre.
Ja, wir wollen mal auseinanderklamüsern, wie das Ergebnis jetzt genau aussieht und was das jetzt heißt. Also einmal für Rheinland-Pfalz, aber auch für den Rest von Deutschland.
Ich habe die nackten Zahlen für euch. Also, die CDU kommt auf 31% der Stimmen, also deutlicher Sieger dieser Wahl vor der SPD. Die hat ordentlich verloren, fast 10 Prozentpunkte und landet bei knapp 26%. Das ist für die SPD tatsächlich das schlechteste Ergebnis, das die Partei jemals in Rheinland-Pfalz hatte. Auch die AfD und die Grünen haben es in den Landtag geschafft. Die AfD hat ihr bislang bestes Wahlergebnis in Westdeutschland erreicht. Sie hat knapp 20% der Wählerstimmen bekommen. Damit hat sie ihr Wahlergebnis mehr als verdoppelt, also im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Die Grünen kommen jetzt in Rheinland-Pfalz auf knapp 8%. Die haben ja zusammen bis jetzt mit SPD und FDP regiert. Das wird wohl nicht mehr klappen. Die FDP zum Beispiel hat nur noch 2% und ist ganz raus aus dem Landtag. Linke und Freie Wähler haben ein paar mehr Prozentpunkte, sind aber auch nicht drin.
So, wenn wir jetzt auf die Sitze gucken, rein rechnerisch, könnten die CDU und die SPD jeweils auch mit der AfD zusammen regieren. Das haben die Parteien aber beide ausgeschlossen. Deswegen gibt's jetzt eigentlich nur eine Option. CDU und SPD regieren wie im Bund zusammen. Die CDU führt das Ganze dann an.
Und dann wird Gordon Schnieder wohl der nächste Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz werden. Der ist 50 Jahre alt, Finanzwirt, verheiratet, 3 Kinder. So viel zu den Fakten. Er hat auch einen Bruder, den ihr vielleicht kennen könntet, nämlich Patrick Schnieder. Der ist aktuell Verkehrsminister in der Bundesregierung. Beide sind übrigens schon als Jugendliche in die Junge Union eingetreten. Und auch ihr Papa, der war schon Lokalpolitiker in der CDU.
Das liegt in der Familie. Für die SPD war das nach Baden-Württemberg vor 2 Wochen der nächste Rückschlag. In Rheinland-Pfalz war sie 35 Jahre lang an der Macht. Und auch der Spitzenkandidat Alexander Schweizer ist ganz gut angekommen. In Umfragen nach der Wahl haben die meisten Menschen gesagt, ja, mit dem bin ich ganz zufrieden. Der hatte vor 1,5 Jahren als Ministerpräsident von Malu Dreyer übernommen.
Aber seine Persönlichkeit oder das, was er da geschafft hat, hat ihm wohl bei dieser Wahl nicht so viel genützt. Offensichtlich haben die Menschen seiner Partei, also der SPD an sich, wenig zugetraut. Denn bei den einzelnen Themen bekommt die SPD eigentlich nur bei der sozialen Gerechtigkeit bessere Werte als die CDU. Bei allen anderen politischen Themen lag die CDU einfach vorne. Und da ist auch sowas dabei wie Wirtschaft oder die Stärkung des ländlichen Raums. Das hat bei dieser Wahl eine größere Rolle gespielt.
Die SPD hat laut der Umfrage vor allen Dingen Wähler an die CDU verloren. Gut 80.000 Stimmen sind darüber gegangen. Das ist in einem Bundesland mit relativ wenigen Einwohnern echt ein ganzer Batzen. Und es ist auch deutlich mehr, als zur AfD abgewandert sind. Das waren 30.000.
Und was machen die jetzt damit, die Parteien? Klar, in Rheinland-Pfalz ordnet sich ein neuer Landtag, aber auf Bundesebene. Also da hat die SPD zum Beispiel schon gesagt, naja, schlechtes Ergebnis liegt ja auch an uns. Der Parteichef Lars Klingbeil hat schon angekündigt, da wird es wohl Personaldiskussionen geben. Und die könnten tatsächlich ihn auch selber betreffen, denn Klingbeil ist ja Finanzminister und Parteivorsitzender der SPD. Und da könnte man in seiner Partei schon munkeln, ob das denn eigentlich so gut sei, ne, für die Partei. Ob er da so gute Arbeit leisten kann, wenn er sich nebenher auch noch um die Finanzen der Bundesregierung kümmern muss. Und vor allem, wenn die Bundes-SPD jetzt sieht, wie ihr zum Beispiel in Rheinland-Pfalz schon wieder Wähler und Wählerinnen flöten gehen, dann könnten die natürlich auf die Idee kommen, sich stärker zu profilieren, also sich thematisch von der CDU, von der Union abzugrenzen, da so richtig in die Offensive zu gehen. Und das hat Tim Klüssendorf, der Generalsekretär der SPD, auch schon gefordert.
Ja, das könnte die Zusammenarbeit von SPD und Union in der Bundesregierung schwieriger machen. Bundeskanzler Friedrich Merz will eigentlich ab heute in Sachen Reformen Gas geben. Das ist mit einem angeschlagenen Koalitionspartner, der sich gerne profilieren will, vielleicht dann doch nicht mehr ganz so einfach.
Unsere Kurznachrichten.
Auch in vielen Orten in Bayern ist gestern gewählt worden. Stichwahl bei der Kommunalwahl und eine Überraschung gibt es in München. Dort gibt es jetzt erstmals einen grünen Oberbürgermeister. Dominik Krause heißt er. Er gewinnt mit gut 56% der Stimmen gegen den Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD.
Viele Apotheken bleiben heute in Deutschland geschlossen aus Protest. Die Apothekerinnen und Apotheker fordern von der Bundesregierung mehr Geld für den Verkauf pro Packung. Union und SPD hatten das auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Das dann aber zurückgestellt, weil die gesetzlichen Krankenkassen Klamm bei Kasse sind. Die Bundesgesundheitsministerin hat aber angekündigt, die Erhöhung will sie jetzt angehen.
Immer mehr Läden in deutschen Innenstädten verschwinden wohl. Und dieser Trend scheint weiterzugehen. Der Handelsverband schätzt, dass bis zum Jahresende bis zu 5000 Geschäfte für immer schließen könnten. Das liege unter anderem daran, dass viele von uns sich zum Beispiel im Geschäft beraten ließen, um anschließend das Produkt aber günstiger im Internet zu kaufen.
Ein 17-jähriger Amerikaner ist der jüngste Leichtathletik-Weltmeister in der Geschichte. Cooper Lütkenhaus, auch da nicht mal deutsche Vorfahren drin sind, Lütkenhaus hat bei der Hallen-WM in Polen im Lauf über 800 Meter gewonnen. Laut dem Weltverband ist er damit auch der jüngste Leichtathlet, der jemals im Einzel eine Medaille gewonnen hat.
Was ist ein Auto am liebsten? Parkplätzchen. Diesen Witz braucht man leider, ne? Solche Witzchen. Also wenn man in vielen Städten auf der Suche nach einem Parkplatz die Nerven behalten möchte, dann geht's fast nur noch mit Witz und Ironie, vor allem abends als Anwohner, ja. Denn viele Städte organisieren ja den öffentlichen Raum neu, also die schaffen Parkplätze ab, machen Gehwege oder Radwege breiter. Freut vielleicht die einen, für die anderen ist es aber blöd.
Ja, es gibt nämlich immer mehr Autos. In den letzten Jahren ist es langsam, aber stetig gestiegen. 2025 waren knapp 50 Millionen zugelassen in Deutschland. So viele wie noch nie. Und alle suchen also nach den Parkplätzchen und finden sie jetzt mehr und mehr bei den Supermärkten. Da ist ja nach Geschäftsschluss alles leer, viel Platz. In Bochum kann man seit Freitag jetzt an 3 Filialen nach Feierabend parken.
Es ist erstmal nur ein Pilotprojekt mit nur 10 Stellplätzen pro Filiale. Die kann man dann buchen von 6:30 abends bis 8 Uhr morgens. Kostet wohl so 2 Euro die Nacht oder 8 Euro die Woche oder 20 Euro im Monat. Zahlt man dann alles so digital per App. Kommt allerdings so, ja, gemischt an mit den Gebühren in Bochum.
2 Euro, finde ich, muss nicht sein, weil der Parkplatz wäre ja sowieso frei. Und warum muss man dafür dann bezahlen? Das finde ich jetzt eigentlich Quatsch.
Das ist schon eine sehr gute Lösung, um halt auch nicht falsch parken zu müssen.
Viele Leute haben keine Garage und die sind dankbar, wenn sie so eine Möglichkeit haben.
In Bochum organisiert das Aldi über einen sogenannten Parkraumdienstleister. Der hat Kameras auf den Parkplätzen installiert und die erfassen dann das Kennzeichen, wenn man auf den Parkplatz fährt. So kontrollieren die dann, dass die Zeiten eingehalten werden, weil sonst kostet es Bußgeld, 40 Euro.
Und dass die überhaupt Geld dafür nehmen, das begründet unter anderem Aldi damit, dass sie ja dafür sorgen müssen, dass die Parkplätze auch intakt sind, dass die sauber bleiben, dass da alles geordnet abläuft. Denn es ist ja ihr privates Gelände. Also so Ordnungsamt ist dafür gar nicht zuständig. Und wenn wir da jetzt, sag ich mal, kreuz und quer parken würden, dann müsste der Betreiber Aldi das auch selber lösen. Vielleicht ist das alles ein Grund dafür, warum nicht einfach alle Supermärkte in Deutschland längst all ihre Parkflächen für uns Parkplatzsucher geöffnet haben.
Es gibt allerdings immer mehr Städte, die das Parken auf Supermarktparkplätzen testen. Düsseldorf hat schon 2024 damit angefangen. Da gibt es das auf ausgewählten Parkplätzen von Aldi Süd und Lidl. Da sollen so 2000 Parkplätze zur Verfügung stehen. Und ein Sprecher der Stadt sagt, dass sich das Projekt Feierabendparken erfolgreich etabliert hat. Also es soll weitergehen, obwohl man noch nicht sagen könne, wie sehr es die Parkplatznot in einzelnen Stadtteilen jetzt wirklich lindert.
Gibt's auch in anderen Städten, ne? Nürnberg, Erlangen, Fürth, da werden Parkplätze vom Discounter Aldi Süd fürs Feierabendparken getestet, haben wir gesehen. Und auch in Hamburg und Augsburg gibt's das. Und teilweise nutzen die in den Städten auch die leerstehenden Parkflächen von Bürogebäuden.
Und weil es heute doch so herrlich frühlingshaft werden soll, haben wir noch die Eissorte des Jahres für euch. Das ist nämlich Pinocchio, schreibt zumindest die Union der italienischen Speiseeishersteller hier in Deutschland.
Pinocchio, hä? Was ist es denn? Hast du nachgeguckt auch, was drin steckt?
Ja, ja. Pinocchio-Eis ist eine Mischung aus Milcheis und Erdbeersorbet. Mhm. Und dann soll da so Knusperstangen mit Schoko rein, so als Nasensymbol.
Von Pinocchio. Ja. Ist so ein bisschen wie die Becher, die man jetzt schon holen kann. Kannst ja Pinocchio-Becher bestellen, kriegst du so ein paar Kügelchen Eis und da ist immer so ein Waffelhörnchen vorne drauf und Smarty-Augen.
Auch für die Nase, das Hörnchen. Ja.
Aber wahrscheinlich, wenn du viel Pinocchio-Eis isst, dann wächst nicht deine Nase. Wächst der Bauch, ne?
Da würde ich mal von ausgehen, ja.
Lügeneis wird jetzt verkauft. An deutschen Eisstellen, sage ich mal so.
Nicht Gelato, sondern Geppetto. Ich lasse mich nicht zur Marionette dieser Neuentwicklung machen.
Oh, Lali Waldfee.
Und bleibe bei Spaghettibecher mit Joghurt-Eis. So.
Ja, ich esse auch immer nur Vanille, Schoko, Erdbeer. Boah, wir sind so lame, ne? Hölle. Da denken die sich dauernd neue Eissorten des Jahres aus und wir so, nö.
Nee, immer noch 1980 bei mir im Becher.
Genießt welches Eis auch immer ihr wollt und habt einen tollen Tag.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.